Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Oh, ich war lange nicht mehr drin, ich merke es schon. Geil, wieder hier zu sein. Herzlich willkommen, Micho.
Ja, hallo Rico. Ich bin sehr enttäuscht von dir.
Ich weiß. Entschuldigung.
Noch haben wir die Chance auf den Super Bowl und eigentlich wolltest du das so über durchziehen.
Ach, scheiße. Siehst du, nur weil ich mich verhaspelt habe, habe ich es nicht gesagt.
Möchtest du nochmal anfangen?
Ja, okay. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, die diese Saison definitiv zu Hause den Super Bowl gewinnen werden. Und ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern habe den Micho mitgebracht. Herzlich willkommen, Micho.
Hallo, Rico.
Okay, wir sind jetzt in so einer Matrix gefangen. Ich fange jetzt nicht nochmal an.
Das wird aber nicht rausgeschnitten.
Nee. Ich lass das alles drin. Und apropos drin lassen und draußen lassen. Tobi lässt sich heute entschuldigen. Der jagt kleine Diebe durch sein Heimatdorf, durch seine Heimatstadt.
Ja, ist so nur ostrussischer Vorort.
Ja, Dark Queen Duck macht er sozusagen. Und und wenn das ist schon wieder so eine Überleitung des Todes, wenn wir schon bei draußen sind, wir haben unseren halben Kader irgendwie auf Listen gesetzt. Ich fange mit den News jetzt einfach mal an. Bobby McCain und Rashad Jones und Gary Jennings, also unser Bobby McCain Safety hat er, glaube ich, zum Schluss gespielt. Rashad Jones Safety und Gary Jennings, unser Wide Receiver, der noch kein Spiel für uns gemacht hat, sind alle auf der IR.
Micho. Rashad Jones, das könnte sein, dass das jetzt, dass das war für ihn in Miami, ne?
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe nämlich heute sogar schon gelesen, dass es nicht nur das letzte Spiel von Rashad Jones sein könnte, sondern auch schon das letzte Spiel von Bobby McCain gewesen sein könnte.
Wobei, so schlecht hat er seine Sache jetzt nicht gemacht, das stimmt. Aber der Capit ist halt einfach zu groß. Rashad Jones hat sich meiner Meinung nach sowieso mit Capit und mit allem drum und dran irgendwo daneben gesetzt, ist seit einiger Zeit mehr verletzt als irgendwie spielfähig, habe ich das Gefühl. Sticht auch nicht so besonders hervor. Aber was ich mich halt frage, ist, der David hat es ja letzte Woche auch gesagt, der David von den Buffalo Bills, worum wollen wir denn bauen? An welchem Gerüst sollen sich die Rookies aufrichten, wenn wir so erfahrene Leute abgeben würden? Deswegen, Bobby McCain würde ich jetzt noch nicht unbedingt abschreiben. Also da könnte ich mir vorstellen, der hat keine schlechten Leistungen gezeigt diese Saison.
Ich hab's nur gelesen und dachte so, okay, bei Rashad Jones, ja, definitiv. Also ich glaube, also es würde mich stark wundern, wenn er dabei bleibt. Also klar, es kann passieren, aber ich glaube es nicht. Bei Bobby McCain ist es genau andersrum. Also es könnte passieren, dass man ihn, was weiß ich, für was weggibt. Vielleicht bietet uns einer noch, weiß ich nicht, 3 Schubkarren voll, weiß ich nicht, Thunfisch. Und dafür geben wir Bobby McCain ab. Aber ja, also ich glaube nicht, dass er das letzte Mal für uns gespielt hat. Und Gary Jennings, da zur Erklärung würde ich mal sagen, das ist halt eine Invest für die Zukunft. Ich denke, man wusste vorher schon, dass er verletzt ist. Das ist ja der diesjährige Viertrunden-Pick der Seattle Seahawks gewesen, die ihn gecuttet haben oder gewaved haben. Wir haben ihn per Waiver Wire bekommen. Und ja, er hat einen Vertrag bis 2022. Also wir können uns noch sehr lange an ihm erfreuen, wenn er irgendwann mal fit werden sollte.
Aber Rico, darf ich dich dazu was fragen?
Darfst du.
Wenn wir wissen, dass wir ihn auf ein IR setzen, dann gehört der ja nicht mehr zum Kader. Ne? Mhm. Wenn wir Allen Hurns verlängern, was ich ja sowieso. Ich meine, ich gebe zu, er hat das letzte Spiel ganz okay gespielt, aber was ich sowieso nicht verstehe. Und wir brauchen Receiver. Warum cutten wir dann Isaiah Ford, der tatsächlich nicht schlecht gespielt hat?
Ich denke, das wird dann vielleicht einfach eine Trainingsentscheidung gewesen sein.
Also, ja gut, aber wenn man Greg Jennings nie im Training sieht?
Ja, gut, ich würde ihn eher als zusätzlichen Viertrunden-Pick sehen, den man über das Tape, was er mitgebracht hat aus dem College, darüber halt, dass man diesen Spieler vielleicht im Draft-Prozess auch haben wollte, sich aber in der Runde für Van Ginkel entschieden hat und später keinen Pick mehr hatte. So, okay. so würde ich das bewerten, ohne da.
Okay.
Das wäre mein Input. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Diese Erklärung kann ich vielleicht sogar akzeptieren.
Boah.
Dankeschön.
Immer wieder gerne. So, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter. Und, Mark Walton wurde gecuttet. Zu Recht. Und ich hoffe, dass dieser Mensch nie wieder ein Footballfeld betritt.
Das sollte man in der Beziehung natürlich auch bei anderen Leuten hoffen, wie Adrian Peterson, der wahrscheinlich dann sogar in den Hall of Fame kommen wird, wie bei einem Tyreek Hill, wobei da nicht hundertprozentig klar ist, was wirklich gelaufen ist.
Ja.
Das Problem ist, dass Mark Walton einfach nicht die Qualität dieser Spieler hat, dementsprechend auch keine Lobby hat. Was er gemacht hat, ist unentschuldbar. Er gehört nicht mehr er gehört nicht in eine Vorbildfunktion, er gehört nicht auf dem Footballfeld. Auf der anderen Seite sage ich, da gibt es so viele Verbrecher.
Leider Gottes, ja.
Die meiner Meinung nach dann auch nicht mehr auf ein Footballfeld gehören. Nicht, dass ich Mark Walton zurückhaben möchte, nicht, dass ich Mark Walton in Schutz nehmen möchte. Ich frage mich eigentlich, warum ist es nur Mark Walton?
Ja, wie du gesagt hast, er bringt halt die Qualität nicht mit. Also noch kurz mal für unsere Hörer, also ich war am Überlegen, ob ich es überhaupt sage, was er gemacht hat. Er hat wohl nach Polizeibericht seiner schwangeren Freundin mehrmals ins Gesicht geschlagen, wenn ich es richtig gelesen habe.
Und er hat, glaube ich, auch versucht, sie zu im Bauch zu treten, ne?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur das mit dem Gesicht schlagen gelesen und gut, wenn er ihr im Bauch treten wollte, das ist dann versuchter Mord.
Egal was, schlimm genug, was er da gemacht hat. Ende.
Richtig. Oh. Gut, kommen wir zu einer für Nick O'Leary freudigen Nachricht. Unser ehemaliger Tight End ist bei den Jacksonville Jaguars untergekommen und wird dort jetzt vermutlich das Tight End Blocking und vielleicht auch ein paar Bälle fangen.
Schnell, Rico, sag mir eben schnell, wer die anderen Tight Ends bei den Jaguars sind. Genau. Genau so ging es mir nämlich auch. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, dass Nick O'Leary da nicht nur als Blocking Tight End eine gute Rolle spielen wird, denn er ist ein kompletter Tight End, der auch bei uns ja eigentlich ganz gut gespielt hatte.
Ja, er war halt einfach zu alt.
Zu alt und da hat man noch ein paar Prospects, die man testen möchte und ihm vor die Nase gesetzt hat, deswegen.
Und ich denke, man könnte ihn vielleicht sogar als Lehrer bei den Jaguars sehen, obwohl der ist auch erst das vierte Jahr dabei. Weil die haben dieses Jahr zwei Tight Ends gedraftet, glaube ich sogar. Oliver Josh und Charles Jones. Die haben die beide gedraftet, die Jaguars. Könnte ein Grund sein, aber die reißen wahrscheinlich auch nicht die Bäume aus.
Ich habe noch nie davon gehört, wenn ich ehrlich bin.
ich habe gerade nebenbei mir mal eben die Jaguars aufgemacht. Und soll ich dir mal, ich kenne keinen von denen. Soll ich mal vorlesen? Also,
ja, gerne.
Josh Oliver ist auf der Reserved List, genauso wie Goff Swain. Swain, der spielt das fünfte Jahr schon in der NFL, genauso wie James O'Shaughnessy.
Der Name sagt mir aber was. Ist das nicht sogar ein Rookie aus dem letzten Jahr?
Nee, der spielt schon seit 5 Jahren.
Okay.
Ben Koyak. Charles Jones habe ich schon gesagt. Und Seth DeWolf.
Ja, das nenne ich doch mal einen Tight Room.
Ja, das sind jede Menge Leute. Ich denke, die verstehen sich auch super. Aber mehr ist da, glaube ich, bei den Jacksonville Jaguars auch nicht zu tun.
Okay.
Ja, nö, also, nee, da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Ist ja auch nicht unser Bier. Wunderbar. Hast du sonst noch News, die du freudigerweise in die Welt hinausblasen möchtest, oder?
Nee, ich glaube, da kommen wir nachher zum Roundup zu.
Wundervoll. Wollen wir dann einfach zum Roundup kommen?
Können wir gerne machen, denn da haben wir ja drei Sachen, über die wir sprechen möchten.
Oh, du hast es wieder vor.
Ja, zwei Dinge, die du kennst und eine Überraschung.
Ja. Ist denn schon Weihnachten?
Fast. Ja, das erste ist natürlich, wir kommen, kannten sagen darum, das erste ist die Verletzung von Tua Tagovailoa.
Ja.
Alabama, Crimson Tide, der Quarterback, wo ja die jetzt die verschiedensten Gerüche rumgehen, mit Hüftbruch, ohne Hüftbruch, Karriereende, 100%ige Genesungschance, was auch immer. Wir haben in der Dolphins Fangruppe auf Facebook einen, der sich anscheinend damit auskennt, den Philipp Gensicke, von dem hätte ich gern ein Statement gehabt, einfach.
Er wollte nicht mit dir reden.
Er wollte nicht mal meine Nachricht lesen.
Zu Recht, kann ich verstehen. Ahnung. Ich möchte deine Nachricht manchmal auch nicht lesen.
Die Frage ist jetzt, das schneidest du raus. Die Frage ist jetzt einfach, erstmal, Rico, was glaubst du, wird er wieder gesund? Wird er also wieder sein Niveau haben? Und also, zweitens, was bedeutet das denn jetzt für den Draft und für uns?
Also zu der ersten Frage, ob er wieder gesund wird, ich hoffe es. Also nicht nur für uns oder für die Mannschaft, das Team, was ihn draftet, sondern auch für den Menschen. Das hat man jetzt, das haben die bei Run NFL oder Run College nochmal aufgegriffen, dass er auch eine sehr harte Kindheit hatte, weil der Vater ihn ja eiskalt, er ist ja Rechtshänder und der Vater ist Linkshänder. Mhm. Und der Vater hat gesagt, ich will nicht der einzige Linkshänder in der Familie sein, deswegen wirfst du die Bälle mit links. Und der hat ihn wohl auch sehr stark konditioniert und so weiter und so fort. Deswegen würde es mich für ihn freuen, wenn es sich für ihn dann auszahlt. Und sein Bruder ist ja auch Quarterback bei Crimson Tide, jetzt der Backup. Und zur zweiten Frage, was das für uns bedeutet. Ich hatte eine kurze Unterhaltung auf Twitter. Ich möchte auch die Person gar nicht nennen. Aber da ging es auch darum. Und für mich ist, es gibt der erste Punkt in dieser Diskussion ist, da geht es immer um die Bewertung eines Quarterbacks. Und wir haben in den letzten Jahren, sei es einen Dwayne Haskins letztes Jahr gewesen oder einen Joe Burrow. Ja, Joe Burrow ist kein gutes Beispiel, weil er anderthalb Jahre, aber letztes Jahr waren extrem viele Quarterbacks dabei, die nur ein Jahr Bewertung hatten. Und das ist bei Tua nicht so. Bei Tua gibt es so viel Material zum Analysieren. Das ist durch. Er muss nicht mehr spielen im College, um bewertet zu werden. Punkt. So, was bedeutet sein Genesungsablauf? Das ist die Frage, weil ich habe gelesen, CBS sagt nach dem Arzt, der das gesagt haben soll, dass Tua in 3 Monaten wieder mit Athletiktraining anfangen kann. So 3 Monate. Das heißt, wir sind jetzt im November, das heißt Dezember, Januar, Ende Februar kann er mit Athletiktraining anfangen. Der Draft ist Ende April. Das heißt, er hat auf jeden Fall 1 Monat, um langsam wieder ins Athletiktraining zu kommen. Und da kannst du dann schon ein bisschen was ablesen. Er wird im Frühling, also es ist von Spring die Rede, das kann natürlich April sein, das kann auch Ende Mai sein, anfangen Bälle zu werfen. So, man wird vorher wissen, aufgrund verschiedenster Ärzte, die ihn beobachten werden und ihn begutachten werden und ihn bescheinigen, was er denn kann und was er nicht kann, das wird die Frage sein. Und wenn ihn 90% der Ärzte clearen, werden wir ihn an 4 oder 3 oder wo wir picken, weil wir werden nicht an 1 Joe Burrow nehmen können, werden wir Tua picken. Also das ist, weil wenn man sich nicht sicher ist, dann könnte es sein, dass er wirklich bis zu unserem Steelers oder Texans Pick rutscht, dann wird's aber schwierig. Dann weiß ich nicht. Dann bin ich unsicher, was die Gesundheit angeht.
Problem ist ja generell, dass er ja schon im College immer wieder Probleme hatte, ne? Immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Nicht immer 100%ig fit. Jetzt so eine schwere Verletzung. Und dann an 3 oder 4, weiß ich nicht. Also, wäre mir persönlich zu kritisch. Ich habe ja selbst andere Favoriten, das ist ja
allgemein. Aber, ganz im Ernst, wir sind schon einmal dieses Risiko nicht eingegangen.
Mit Rubies.
Korrekt. Und ich meine, was kostet es? Es kostet First-Round-Pick. Es kostet uns den 3. Pick. Das ist ein teuer, keine Frage. Aber wenn ich mir überlege, wie hieß Ronnie Brown oder wie hieß noch dieser legendäre Runback, den wir irgendwie an 2 oder so mal gepickt haben, der glaube ich aber eine absolute Wurst war. Ja. Von daher ist, ja.
Ja.
Aber ich sag mal so, wenn wir kurz aufs Thema Draft zu kommen, wir können dann 3 Tour picken, wir können dann Tyler Biatch und keine Ahnung, Jetur Mesos Gross von Penn State picken, das ist ein Defensive End. Wir könnten aber noch einen Guard oder einen Tackle picken.
Es gibt viele Möglichkeiten.
So, aber also, da gibt es so viele Möglichkeiten. Das heißt, es ist natürlich unser teuerster Pick. Gar keine Frage. Vielleicht traden wir auch einfach back, weil man nicht mit dem Feuer spielen will und hofft, dass wer anders Tour pickt. Aber dann ist wieder, es ist scheißegal, was wir machen. Entweder nehmen wir ihn nicht und irgendwer nimmt ihn und er spielt gut, dann werden alle sagen, oh, die Dolphins sind so behindert. Und wenn er nicht gut spielt, dann werden alle dann wird es nicht heißen, die Dolphins haben alles richtig gemacht, sondern dann wird es heißen, die Franchise, die ihn gepickt hat, die sind dumm wie ein Stück Weißbrot.
Aber da muss ich dich jetzt mal ganz ehrlich 2 Sachen fragen und 2 Fragen habe ich noch und die erste zielt direkt darauf ab. Glaubst du denn, dass Tua überhaupt die klären wird für den Draft?
Ja. Also ich war, um kurz zu erklären, ich war am Anfang sehr, sehr unsicher, ob er wirklich deklären wird, weil, ne, vielleicht will er es allen nochmal zeigen, aber es gibt genug Material. Also er hat keinen Grund, wenn er fit ist, hat er keinen Grund, wieder ins College zu gehen. Außer zu zeigen, ich kann gesund Football spielen. So, das ist der einzige Grund und das ist für mich kein Grund, weil er wird in der ersten Runde gepickt werden.
Okay. Finde ich eine mutige Prognose. Ich würde jetzt nicht unbedingt damit rechnen, aber zu gönnen wäre es ihm.
Also mich würde es, weil der Rückschluss sonst ist, dass er nie in der NFL spielen wird für mich. Deswegen, aber gut, lassen wir uns überraschen. Also
ja, wir hatten ja letzte Woche, das hast du gar nicht gehört, da haben wir darüber geredet, dass Alabama nicht mehr in den Playoff-Polls mit drin war. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt nach der Verletzung von Tua stehen.
Immer noch an 5.
Was heißt es denn jetzt generell für die Playoff-Chancen? War es das für Alabama? Sehen wir vielleicht tatsächlich College-Playoffs ohne Alabama und vielleicht, wenn Clemson doch nochmal einen Durchhänger hat, sogar ohne Clemson?
Ich wüsste nicht, wie Clemson. Zu Clemson muss ich sagen, die haben sich gefangen. Also gerade auch Trevor Lawrence, am Anfang der Saison haben wir gedacht, was ist da los? Steht momentan an 7 im Heisman Race. Der wird die Trophy nicht gewinnen, aber er steht inzwischen wieder, nachdem er unendlich gedroppt ist, an 7. Und das zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung von Clemson. Clemson wird durchmarschieren. Ich glaube, also es ist momentan unvorstellbar, dass sie gewinnen. Dann LSU muss man halt nachher abwarten, weil sie werden vermutlich gegen Georgia, glaube ich, im Championship-Game spielen. Und dann wird es wieder so eine Frage sein, wenn Georgia gewinnt, wird Georgia definitiv dabei sein, wird LSU rausdroppen, weil Bama wird kein Championship-Game spielen. Weil das ist genau das Gleiche, was vor 2 Jahren mit Wisconsin passiert ist. Wisconsin ist marschiert und hat im Big Ten Championship Game gegen Ohio State verloren. Und dann ist nicht Ohio State über Alabama gekommen, sondern Alabama, ohne im Championship Game zu spielen, ist über Wisconsin gekommen, aber Ohio State ist danach nie, ist zwar über Wisconsin gekommen, aber nicht über, über Alabama. Und das kann dieses Jahr wieder passieren. Was ich nicht glaube, aber ja.
Ich glaube aber, bevor wir jetzt so zu sehr im College verlieren, sollten wir vielleicht direkt mit dem nächsten Aufreger der Woche weitermachen. Es war das Thursday Night Game.
Oh, ja.
Ich habe es mir tatsächlich live angeguckt, das ganze Spiel, und habe 60 Sekunden vor Ende, 60 Sekunden vor Ende habe ich gedacht, alles klar, das Spiel ist gelaufen, und habe ausgemacht. Und habe dann am nächsten Morgen Nikos Nachricht bekommen, boah, hast du das gesehen mit Garrett? Und ich denke so, wen meint er jetzt? Jason Garrett von Dallas? Oder worum geht's hier? Ja, also letztendlich für alle, die es nicht gesehen haben, die im Ausland waren, wo es kein Internet war, in China hinter der Firewall gesteckt haben oder sonst irgendwas. Vielleicht nur ganz kurz erklärt. 7 Sekunden vor Ende gab es einen Sack von Myles Garrett gegen Mason Rudolph, den Quarterback der Steelers, wo tatsächlich zum Teil darüber diskutiert wird, war es ein regulärer Sack oder nicht. Aber was danach passiert, ist eigentlich viel entscheidender. Die beiden rangeln auf dem Boden rum, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch genauer zu, stehen auf und Mason Rudolph kriegt seinen Helm abgenommen und geht weg, kommt dann aber wieder zurück, worauf Myles Garrett komplett ausrastet, ihn mit dem Helm auf den Schädel versucht zu schlagen, also ne, wirklich zuschlägt, von einem O-Liner zu Boden geworfen wird und dann kommt Marquise Pouncey an, als Garrett fixiert auf dem Boden liegt und tritt auf Garrett ein.
So. Das ist ja so ein Drama in 3 Akten. Ja? Also es sind 4, 5 Akte.
Wollte ich gerade sagen, erstmal, und jetzt gab es noch die Sperren, die ich gerne nennen wollte. Und zwar Myles Garrett mindestens für diese Saison, eventuell noch darüber hinaus, das entscheidet sich in der Offseason.
Er muss ja diesen Reinstatement-Prozess wahrscheinlich durchlaufen oder so.
Werden wir sehen. Marquise Pouncey, 3 Spiele Sperre. Dann gab es diesen Ujungbi, den D-Liner, der den anderen Spieler umgeschubst hat. Ich weiß gar nicht mehr, wen er umgeschubst hat.
Rudolph hat er umgeschubst.
Genau. 1 Spielsperre wegen Schubsens.
Ne? Ja. Und, Schubsen ist verboten.
Ja, weil die Leute von Mason, der Footballerei jetzt sagen würde.
Mason Rudolph hatte Joghurt im Rucksack, deswegen
Schubsen. Der musste, und Mason Rudolph muss irgendwie $35.000 zahlen.
Ah, das tut ihm richtig weh.
Ja. Ja. So, Rico, jetzt darfst du erstmal. Fangen wir mal an, es aufzudröseln. Fangen wir mit der einfachsten Geschichte an. Ujungbi oder sowas, 1 Spielsperre wegen Schubsens. Was sagst du dazu?
Verstehe ich nicht. Also, das ist, aber da würde ich gar nicht, also, verstehe ich nicht, könnte ich verstehen, wenn es andere Sachen geben würde. Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. So, es gibt ja schon
direkt die Leute, bei dem größten, in unserem Sinne größten Aufreger direkt.
Also, es geht ja los, dass manche sagen, oh, das war ja schon eine Flagge von Myles Garrett. Kann ich sagen, wenn man die Flagge geben möchte, dann kann man sie wahrscheinlich geben. Gar keine Frage.
Ja, Quarterbacks werden ja im Moment sowieso immer gepampert.
Ja, dazu kommen wir ja noch. So, das heißt, da ist ja das schon mal. So, das sehen ja viele schon als Auslöser dieser Situation. So, Mason Rudolph war gefrustet ohne Ende, weil er von den Browns, weil die Steelers waren dabei, die Playoffs klar zu machen. Und jetzt kommt Baker Mayfield, der nicht viel geschissen gekriegt hat diese Saison und rastet auch in dem Spiel nicht aus, aber gewinnt. Der Typ war gefrustet ohne Ende.
Ich meine, er hat schlecht gespielt. Die Defense natürlich. Der Browns hat ihm den Zahn gezogen. Die haben ihn gut Deutsch gesagt.
Ja, die haben ihn den Zahn gezogen. Und dann kommt ihm so ein kuschelnder D-Liner natürlich gerade recht, dann versucht er ihm den Helm runterzureißen. Also er versucht ihm wirklich den Helm runterzureißen und schafft es einfach nicht. Es ist einfach.
Er hat ja behauptet, von wegen der Helm, die Hand hätte sich in der Face Mask verhakt.
Ja, deswegen greift er auch hinten an den Helm.
Das sehe ich genauso, Rico.
Wer kennt es nicht, ne?
Für mich so, ist das so ein Ding.
Ich wollte nicht in die Bar eintrinken, aber mein Schuh war offen, deswegen musste ich in die Bar trinken. Er gibt genauso viel Sinn.
An der Stelle würde ich nämlich kurz meinen Kommentar dazu abgeben. Ich würde sehe es auch so, dass er versucht, den Helm auszuziehen. Und das ist für mich schon etwas, was gefährlich ist. Nicht nur, dass beim Ausziehen, die Helme sind nämlich vergleichsweise eng, ja, und müssen sie auch sein, dass bei unsachgemäßem Ausziehen tatsächlich einiges passieren kann, ja. Nicht wesentlich dramatisch, aber es kann was passieren, wenn es unglücklich läuft, natürlich auch was Dramatisches. Aber dann steht da ein Spieler ohne Helm auf dem Feld. Und das ist genauso wie, wenn ich als Mitfahrer beim Motorrad hinten auf dem Sozius hingehe und dem Fahrer oder sowas einfach mal den Helm abziehe. Am besten während der Fahrt. Weil wird ja schon nichts passieren.
Richtig.
Und allein das ist für mich schon, im Fußball nennt man das, glaube ich, gefährliches Spiel. Und genau das ist es nämlich. Allein dieser Versuch schon ist für mich ein Unding.
Ja gut. Also das hat er versucht. Und hat es halt nicht geschafft. Und Myles Garrett ist dann halt so hoch und hat halt seinerseits Mason Rudolph ans Gesichtgitter gepackt und hat dem halt einfach mal so wie so einem Kind die Mütze abgezogen. So, du bist zu Hause, nimm die Mütze ab. So sah das. So, er hat ihm das Ding halt einfach vom Kopf genommen. Beim Aufstehen versucht, ich sag mal so, vielleicht wollte Mason Rudolph einfach aufstehen und hat sich versucht, am Gemächt von Myles Garrett abzustützen. Ja, um besser Grip zu haben, um aufzustehen. Ich weiß es nicht, wieso er da den Fuß in der Region hat.
Also viele sagen von wegen, er hätte ihm in die Eier getreten. Es ist zumindest nicht von der Hand zu weisen. Ich sag mal, das kann tatsächlich auch nur unglücklich so ausgesehen haben. Ja, das will ich Mason Rudolph gar nicht unbedingt anrechnen.
Es ist halt trotzdem unglücklich. Und ganz im Ernst, jetzt muss man sich auch mal in die Situation, was Miles Garrett gemacht hat, passt auf keine Kuhhaut und ihn bis zum Ende der Saison, auch wenn die Browns noch irgendwie in die Playoffs kommen sollten, ihn auch für die Playoffs zu sperren, ist zu 100% richtig. Ich möchte nicht, dass hier jetzt gesagt wird, oh, der Rico, der beschützt den Miles Garrett. Das ist nicht der Fall. Aber man muss sich auch mal in seine Lage versetzen. So, da kommt.
Also Tobi hat das eigentlich sehr schön bei Facebook ausgedrückt. Versuchen wir doch einfach mal, das Ganze isoliert zu sehen. Jede einzelne Tat isoliert. Und da bleibt für mich halt jetzt erstmal bei der Situation, die du beschrieben hast, Folgendes übrig. Miles Garrett hat gesackt, ob jetzt roughing the passer oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Flagge flog auf jeden Fall nicht. Ja, Miles Garrett hat gesackt und Mason Rudolph versucht ihm, den Helm abzuziehen, was an und für sich schon gefährlich ist. Und trifft ihn beim Aufstehen unglücklich. Und dafür gehört, allein für die Aktion mit dem Helm, gehört Mason Rudolph für mich gesperrt.
Ja.
Und zwar für mindestens ein Spiel oder zwei Spiele.
Richtig. Und die Sache ist die, man versetzt sich in dieser Situation mal in Miles Garrett. Weißt du, da kommt so ein popliger Quarterback, der einfach gefrustet ist. Der will seinen Frust an dir aus, was halt als Quarterback schon nicht clever ist. Dann suche ich mir, keine Ahnung, einen Linebacker oder so, weißt du, der halt nicht 130 Kilo wiegt oder 150 und der auch nicht 1,95 Meter groß ist, sondern 1,85 Meter oder so. Und da kommt dieser popelige Quarterback, weißt du, der ist gefrustet, versucht da an einem Helm rum. Ich reiß ihm den Helm ab und dann hat er seinen Fuß da, und da bist du halt genervt. Da bist du halt genervt. So, da kommt natürlich De Castro war es, der O-Liner, und pusht ihn weg. Neutralisiert die Situation perfekt. So, er gibt den Push, beschützt seinen Quarterback und die Situation ist eigentlich gegessen. In diesem Moment ist die Situation durch. Miles Garrett geht zurück, hat immer noch den Helm in der Hand.
Das ja, was ja mindestens genauso gefährliches Spiel ist, muss man ja auch mal sagen.
Natürlich.
Auch er hat dafür jetzt schon mindestens zwei Spiele Sperre verloren.
Natürlich, gar keine Frage. Von mir bin ich komplett bei dir. Der sich perfekt in die Situation verhält, war De Castro. Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Ich sage jetzt, ich bleib bei De Castro und nachher stelle ich wahrscheinlich raus, dass es nicht De Castro war.
Ja, ich meine doch.
Auf jeden Fall, er pusht ihn weg. Er beschützt seinen Quarterback und neutralisiert die Situation. Nur jetzt kommt dieser beömmelte Mason Rudolph. Ich bin da einfach auch, also ich bin auch, warum muss er da wieder hingehen?
Okay, das ist allerdings, das kann ich verstehen. Ich meine, das sind alle irgendwo Testosteron aufgeladen, Adrenalin-Junkies in dem Moment. Und das lässt man nicht einfach so auf sich beruhen. Das kenne ich. Man weiß, dass es vernünftig ist, aber das tut man nicht. Also, ich will jetzt gar nicht mal von meiner Football-Erfahrung in dem Fall sprechen, weil so groß ist die dann in dem Bereich auch nicht, weil sowas habe ich nicht erlebt, sondern von meiner Handball-Erfahrung, sage ich mal ganz groß. Du weißt, da geht's halt auch ganz schön hart zur Sache. Und du weißt ganz genau, da musst du jetzt wegbleiben, weil sonst knallt das gleich richtig. Ja, aber du lässt es nicht auf dir sitzen. Im Gegenteil, Brust raus, breit machen. Und wenn der Typ mal drei Köpfe größer ist als du, gehst du auf den zu und sagst von wegen, was willst du, Arschloch? Komm doch her, wenn du was willst. Und genau das hat Mason Rudolph gemacht und das kann ich nachvollziehen.
Ja, aber auch, er hat ihn aber trotzdem versucht, nochmal körperlich zu attackieren. Und das ist das, was in meinen Kopf nimmt. Mein Gott, da wirfst du, also, der hat das erste Battle, der hat die ersten beiden Battle, die ersten drei Battle schon verloren. Der hat das Spiel verloren, der hat dann den Hit gekriegt, wo er dann das zweite Duell verloren hat, sozusagen. Und er hat es nicht geschafft, den Helm von Garrett zu bekommen, aber Garrett hat ihm wie so einen kleinen Schulknaben den Helm runtergerissen.
Ja, aber das lässt du halt eben nicht auf dir sitzen. Also, dass er zurückgeht, mag provokant sein und mag die Situation nicht entschärfen, ich kann es aber verstehen.
Ich sag nicht, dass ich es nicht verstehen kann, aber es ist halt einfach dumm. Ohne Witz, er kann vielleicht, ich glaube, er ist nicht der Klasse unter der Sonne, was ich so mitgekriegt habe, aber das war extrem dumm.
Und aber es rechtfertigt für mich halt keine Sperre,
sondern. Also für mich, das auf gar keinen Fall, aber es ist für mich, ja, weil für mich ist die Arbeit, die Castro da macht, der alles richtig macht und eigentlich sagt, so, jetzt habt ihr genug gespielt, ne, jetzt könnt ihr die Schaufeln wieder im Sandkasten lassen, jetzt geht mal wieder an die Seitenlinie. So, und dann kommt er da hin und will dann, gibt dann ein Foto, wo die Hand im Gemächt ist oder in der Nähe des Gemächts, ob er ihm jetzt da reinhauen will oder nicht, ich weiß es nicht. Und dann tickt Miles Garrett ja komplett ab und haut einfach zu. Und ich weiß gar nicht, ob er sich bewusst war, dass er nur mit der Öffnung des Helms zugeschlagen hat, wo er unten noch diese mehr oder weniger Softleiste drin ist. Also, dass er nicht mit dem richtigen Helm, mit der Helmseite zugeschlagen hat, was er durchaus hätte tödlich vielleicht sogar enden können. Und dadurch, dass DeCastro dazwischen steht, passiert auch nicht mehr. Aber dadurch, die Sperre ist halt gerechtfertigt. So,
mehr als das. Also, das ist, wie gesagt, ich will jetzt nicht auch versuchter Totschlag, weil er ihn mit Sicherheit nicht versucht zuzuschlagen. Aber wenn er ihn halt falsch trifft, der Helm ist halt schon ganz schön heftig. Du hast halt eine gefährliche Waffe in der Hand. Und wenn du nicht dran denkst, um in einem Messer zu stichst, weil du ein Küchenmesser in der Hand hast und sei es auch um einen Effekt, was kriegst du dann letztendlich?
Natürlich.
Ist es dann versuchter Totschlag? Ist es dann fahrlässige Tötung? Ist es dann versuchte fahrlässige Tötung? Ich weiß nicht, ob es eine versuchte fahrlässige Tötung gibt oder sowas.
Nee, weil du versuchst es ja. Ich glaube, also es wäre fahrlässig. Aber
er versucht ihn nicht zu töten. Er denkt, glaube ich, er schlägt zu, er will ihn verletzen. Ja. Ich glaube, er denkt aber gar nicht dran, dass er in dem Moment auch eine Waffe in der Hand hat. Weil es ist eine Waffe.
Natürlich.
Und der Einsatz einer Waffe auf dem Footballfeld ist verboten.
Und das ist ja das Geile. Da gibt's ja bei Twitter. Das ist voll schlimm geworden. Ich bin halt irgendwie vor ein paar Monaten einfach mal, ich hatte mega lange Twitter, hab nie was gemacht und jetzt bin ich da den ganzen Tag
unglaublich. Ich bin auch vermehrt auf Twitter und auf Facebook immer weniger.
Gibt es da ein Video, was relativ früh danach auf Hämftling, ein wirklicher Hämftling, mit so einem Helm auf so einen Stuhl schlägt und den halt kaputt macht damit. So einen Stuhl. Und das Witzige ist, dass Randers halt nachgemacht hat, nur mit einer Obstkiste. Weil man hätte auch mal einfach dem Carsten Spengemann, ja, dem hätte man da auch mal so ein richtiges Massivholz hingeben können. Hätte ich mal sehen wollen, was dann passiert. Aber natürlich, der hat die Holzkiste natürlich auch komplett auseinandergenommen. Also das zeigt schon mal, was passieren kann. So, ja, das ist ja so.
Und damit die Sperre bis zum Saisonende ist Minimum gerechtfertigt und meiner Meinung nach, dadurch, dass er mit dem Helm zugeschlagen hat und da muss auch eine Sperre noch weit drüber hinaus erfolgen. Ich bin jetzt nicht der Meinung hier von wegen lebenslange Sperre oder sowas, aber das muss noch eine Sperre sein, die empfindlich wehtut. Weiterhin. Punkt.
Gut, dann musst du ihn bis zum Ende der Saison sperren und für 3 Playoff-Spiele.
Punkt. Wenn die Playoffs kommen?
Nö.
Ach so.
Allgemein, einfach drei irrelevante Playoff-Spiele.
Fänd ich gut, ja. Das wäre eine Strafe, die fände ich richtig gut.
Ist mir gerade so spontan eingefallen. So, aber das ist ja so, dann war die Geschichte eigentlich dann ad acta gelegt und dann hat DeCastro gesagt, okay, ich möchte nicht, dass ihr euch weiter mit den Schippen auf die Köpfe haut, oder nur einer hatte ja eine Schippe, und hat dementsprechend Miles Garrett mal eben aufs Kreuz gelegt.
Was für Miles Garrett auch eigentlich sogar peinlich ist, aber gut.
Ja, gut. So, es war auf jeden Fall, er hatte ihn aufs Kreuz gelegt und in dem Moment, wo er aufs Kreuz gelegt wurde, kam dann Mr. Pouncey. und hat sich in die Kopfregion geschmissen und hat mehrmals mit der Hand auf den Helm geschlagen. Also das war für mich so ein bisschen surreal. Steht dann aber auf und tritt ihm einmal gegen den Helm. Er hatte Glück, dass da ein Brown-Spieler halb vorstand. Ich glaube, das hat viel abgefangen. Aber er versucht es noch ein zweites Mal und sieht, merkt, okay, gegen den Kopf treten ist, sieht vielleicht scheiße aus und geht runter und haut ihm dann nochmal gegen den Kopf.
Also das mit dem Schlagen, da habe ich gedacht von wegen, ja, gut, dann mach dir mal deine Hand kaputt.
Ja, das ist ein super Brain-Kandidat.
Aber dann aufzustehen und zuzutreten, hat für mich noch eine andere Qualität als das, was Miles Garrett gemacht hat tatsächlich. Miles Garrett, ja, hat mit einer Waffe quasi, ist auf jemand anderen losgegangen, im Affekt. Ja. Aber bei Marquise Pouncey war das kein Affekt mehr. Bei Marquise Pouncey war es ganz gezielt geplant. Und da kann man mir auch nicht mit Quarterback-Verletzen kommen, weil Mason Rudolph ging es gut, die Situation war neutralisiert. Es war ganz gezielt geplant. Jemanden, der sich auch nicht mehr wehren kann, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, so anzugehen, ist für mich die hinterletzte Schublade. Wenn wir über eine richtig lange Sperre reden, müssten wir meiner Meinung nach, müsste Pouncey mindestens genauso lang gesperrt werden wie Garrett, wenn nicht sogar noch länger. Sorry, weil einfach das Aggressions... Na klar, das, was er gemacht hat, war nicht so gefährlich. Aber das Aggressionspotenzial bzw. die Intention, die dahinter stand, ist für mich deutlich aggressiver. Das eine war Affekt, das andere war Vorsatz. Und Vorsatz ist halt für mich...
Das stimmt schon. Weil,
und da brauchen wir auch keiner kommen mit O-Liner, beschützt seinen Quarterback.
Ja, weil das war ist... Oh, nicht mehr. Als ich das... Oder auch die... ich meine, da... der Adrian Frank hat das auch direkt geschrieben, wie er das verachtet, diese Glorifizierung des Beschützen des Quarterbacks, komplett am Leben vorbei. Also für mich, ich habe auch gesagt, für mich gehört Pouncey auch, der dürfte diese Saison kein Spiel mehr machen. Genauso wie Garrett. So, und dann ist das Thema für mich durch gewesen.
So, und wenn man jetzt überlegt, 3-Spiele-Sperre für Pouncey, $35,000 Strafe für Rudolph, da kann man nur sagen, haben die Browns keine Lobby? Also das sind
Nein, Strafen, da geht für mich das an ist alle einfach, vorbei. Ja, das ist aber auch nur, weil diesmal von Miles Garrett so hochgepusht wurde, weil manche davon Totschlag geredet haben und auch in meinem deutschen Twitter-Feed auch viele Leute, der muss jetzt lebenslänglich gesperrt werden. Und ich denke mir so, Alter, bis Saisonende, ja. Darüber hinaus kann man diskutieren. Ich sage eher nein, wie gesagt, so Playoff-Spiele, das wäre vielleicht mal eine andere Art, aber es ist, ja, also müssen wir mal sehen, weil ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass die Strafe für Garrett so hoch ausgefallen ist, weil und die anderen Sachen im Verhältnis gesehen wurden und der Aufschrei war nicht so groß und manche ja noch Pouncey glorifiziert haben.
Ja, und das verstehe ich halt nicht. Also ich finde die Strafe von Garrett auch vollkommen in Ordnung. Sie darf auch noch länger sein. Da, wie gesagt, nochmal das, was Tobi gesagt hat. Man muss es separiert voneinander sehen. Pouncey separiert mindestens genau dasselbe. Rudolph mindestens ein Spiel, eher 2-Spiele-Sperre.
Ja.
Dann hier und Jung, 0-Sperre. Meinetwegen $10,000 Strafe, wenn es hochkommt. Aber sonst hätte er gar nichts verdient
gehabt. Das ist so, sind wir beisammen. So, jetzt möchte ich noch einen Punkt aufgreifen, den haben wir schon öfter beide mit Tobi zusammen. Und den habe ich auch bei Twitter schon losgelassen. Ich rede zu viel über Twitter. Und zwar ist es doch so. Mason Rudolph hat versucht, einem D-Liner den Helm abzureißen, hat es nicht geschafft, hat, wenn man ihm das unterstellen will, mit okay, dann kommt aber noch dazu, dass er dann noch versucht hat, ist noch hinterhergegangen. So, er hat so viele Sachen gemacht, bekommt eine Geldstrafe, D-Liner, der ihn umschubst, bekommt ein Spiel Sperre. So, die Quarterbacks dürfen doch machen, was sie wollen.
Ja. Gebe ich vollkommen recht.
Und das ist mein Problem.
Ich würde sagen, die werden gepampert.
Ja.
Da gehen die Regeln hin, weil sie halt für die Show, für das Spektakel stehen. Sie werden auch sehr gehypt. Selbst mittelmäßige Quarterbacks, und diesmal möchte ich nicht Dak Prescott nennen, wir haben uns vorhin noch drüber unterhalten, der ist diese Saison tatsächlich ein Top-10-Quarterback, so schwer es mir fällt, das zu sagen. Aber generell auch schlechte Quarterbacks werden gehypt.
Es gibt nur einen Quarterback, der nicht gehypt wird.
Mit Trubisky.
Ja.
Der Einzige, der nicht gehypt wird. Ja, stimmt. Aber selbst ein Cam Newton wird noch gehypt.
Ja, natürlich. Der trägt ja immer noch geile Klamotten.
Obwohl der seit 1,5 Jahren nicht mehr gespielt hat, so nach dem Motto, ne?
Ja.
Ja, und das ist die Geldkuh und deswegen fallen die Strafen so aus. Und das wird, wenn es oft so wird, noch schlimmer werden. Und das finde ich sehr gefährlich für den Sport. Weil irgendwann haben wir tatsächlich, so leid es mir tut, Fußballverhältnisse. Und es gibt Gründe, warum ich zum Beispiel mich nicht mehr für Fußball interessiere. Und genau das ist einer. Es ist nicht mehr ein Sport, sondern auch bei sowas, alles andere steht irgendwo oben drüber. Ne? Ja,
die Quarterbacks müssen dann demnächst auch keine Helme mehr tragen. Dann kann sowas gar nicht passieren.
Ja, weil sie tragen ja auch immer ein rotes Leibchen.
Ja.
Dann können sie demnächst auch ein Kleidchen aufs Feld.
Ja, das wär für Giselle Bündchen. Die spielt ja gar kein Football. Gut. Wunderbar. Aber haben wir das Thema, glaube ich, abgehakt, oder?
Ja, ich würde sagen, ja. Kommen wir zum Überraschungs-Roundup.
Oh.
Nico, es gab noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Nico, ich habe dich gesweept im Fantasy-Football.
Oh.
Also, alle, die sich mitbekommen haben, Rico hat eine Wette abgeschlossen, da ging es nur um Bier, wer die Saison besser ist. Wir haben jetzt noch nicht geklärt, ob es wer besser letztendlich in der Tabelle steht oder so. Jedenfalls haben wir 2 Spiele gegeneinander gehabt und ich habe ihn beide Male geschlagen, also müsste ich sein. Er steht in der Tabelle, aber trotz desselben Records noch deutlich vor mir. Aber stehen? Ich will da, ja, tust du, wow. Aber ich will gar nicht darauf, ja, ich stehe auf 8, ich bin Drittletzter, du bist auf 5.
Nee, ich bin aber auf 7.
Oder auf 7, oh, bist du runter, okay.
Nee, stehst dann du? Hast du die alte Tabelle im Kopf.
Okay.
Ich bin auf 7 und du bist auf 8, stimmt.
So, aber du hast danach im Chat eine Frage gestellt, gern zu reden kommen. Du hast nämlich gesagt, wie kann das sein? Ich habe den besten Running Back, den besten Quarterback von den Punkten her, den zweitbesten Tight End und habe negativen Record. Wie kann das sein? Und weißt du, Rico, auch was ich dir noch darauf geantwortet habe?
Ja, komm. Hör mir auf mit deinem Team. Junge, weil...
Es ist aber so. Das ist wie in der realen Welt. Gute Einzelspieler alleine machen noch nicht unbedingt ein gutes Team. Der Grund, warum zum Beispiel die Patriots immer vorne stehen. Ganz einfach aus dem Grund, sie haben nicht die besten Einzelspieler, aber das Team funktioniert.
Ja, aber soll ich dir was sagen? Ich meine, ich will dich gerade gar nicht in Schutz nehmen, aber weil du in dieser Breakdown-Tabelle, es gibt eine Breakdown-Tabelle. Diese Breakdown-Tabelle beim Fantasy-Football sagt aus, an dem Spieltag, die nimmt deine Punkte und sagt dir, gegen wie viele Teams hättest du gewonnen, gegen wie viele Teams hättest du verloren. Ich stehe overall bei uns, stehe ich 5-6, genauso wie der Micho. Ich stehe in dieser Breakdown-Tabelle mit Abstand, mit 8 Spielen Abstand an 1, mit 71-28. Das heißt, ich hätte 71 Spiele gewonnen und 28 verloren. Das heißt, ich sollte eigentlich 7-4 wäre sogar noch schlecht stehen. Ja? Und ich stehe 5-6. Du stehst sogar 55-44. Also, das ist.
Rico, du brauchst dich gar nicht so über Fantasy aufregen. Also ich meine, mir geht es.
Mir geht es um was anderes. Aber
genau, mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es um diese schöne Aussage von dir, von wegen, hey, ich habe doch die besten Einzelspieler. Und genau das ist das, da will ich nämlich mal wieder hinaus. Wenn du dich mal umguckst, natürlich gibt es jede Menge Teams generell, die gute Einzelspieler haben, wo es aber so insgesamt nicht funktioniert. Wir müssen halt als Team kommen, beziehungsweise man müsste als Team komplett funktionieren. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum ein Spieler plötzlich der Heilsbringer für uns sein soll. Warum plötzlich mit einem Quarterback alles besser werden soll. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Er ist Teil des Teams und ein guter Spieler kann nicht schaden. Aber ein guter Spieler alleine macht halt das Team nicht aus. Und auch zwei gute Spieler
machen allein das Team nicht aus. Doch.
Vielleicht beim Fantasy-Football, aber nicht in der Realität.
Auch in der Realität. Weil es war einer von den Journalisten aus Miami. Also es war nicht Sal Guerrero und es war auch nicht, wie heißt denn der andere Lappen?
Omar Kelly.
Ja, es war keiner von denen beim Blindschleichen.
Josh oder Joe Shad.
Nee, Joe Shad, es war
ist Tobis Freund übrigens, ne?
Ja, Travis.
Versucht mir nach Paderborn zu nutzen oder versucht Tobi nach Paderborn zu nutzen.
Ja, ich glaube, es war Travis, der sagte oder geschrieben hat, Tua wirft die besten Screens der Liga. Also im College Football. Mit Abstand. Und Screens bitte korrigier mich, das ist jetzt so ein bisschen ins Dunkle hinein. Screens sind in der NFL nicht unwichtig.
Nee, ist richtig. Es ist die Standardwaffe gegen Blitz.
Ja, und deswegen, ja, aber das ist halt ein Puzzlestück. Und genau. dass Tour eine Mannschaft anführen kann, scheint er schon bewiesen zu haben.
Aber er wird nicht gewinnen ohne den Rest des Teams.
Ja gut, das steht außer Frage. Das tut ein Tom Brady auch nicht.
Nee, genau. Aber da ist es klar, der Rest des Teams passt halt, das ist halt ein Team aus einem Guss und nicht die besten Einzelspieler zusammengemacht. Nicht der beste Running Back, nicht der beste Quarterback, nicht der beste, zweitbeste Tight End zusammen dann aufs Feld gestellt und gesagt, so Jungs, und jetzt gewinnt ihr, ne? Weil so funktioniert es halt einfach nicht.
Das stimmt. Ja gut, wunderbar. Ich glaube, damit haben wir den Roundup geroundupt.
Ja, haben wir.
Wundervoll. Kommen wir zum Rückblick auf das Spiel gegen die Buffalo Bills, die uns auch gesweept haben. Danke für diesen Überleitung. Und zwar haben wir dort knapp mit zu Hause 37-20 verloren. Wir haben immerhin 20 Punkte aufs Board gebracht, haben 37 kassiert. Nach dem ersten Viertel oder nach den ersten 20 Minuten dachte ich, wir verlieren mit Max, wir werden keine 10 Punkte aufs Board bringen oder keine 5 oder gar keinen.
Und 40 und kassieren.
Mindestens 40. Die haben wir auch fast, also ich war schon wieder bei 50. Aber ja, es war halt sich doch einigermaßen in Grenzen gehalten. Zweieinhalb Scores verloren.
Genau, das Ergebnis sieht schlechter aus, als es letztendlich vom Spiel her sogar war.
Ja. Wunderbar. So. Michael, du darfst gerne in die Analyse einsteigen.
Ja, was soll ich sagen? Miserables Laufspiel.
Was?
Da geht bei uns mal gar nichts.
Wir haben zwei Rushing Touchdowns.
Ja. schön. aber. wie viel Rushing Yards haben wir insgesamt, weißt du?
25.
Nee, weniger. 23.
Ach, 23, stimmt. Ach, ich hab mit 111.
Und davon ist einer von Jakeem Grant.
Und einer von Patrick Lyle.
Genau, richtig. Gut, wir haben noch einen Carry von Ryan Fitzpatrick und wir haben einen Carry von Miles Garrett, jeweils 0. Aber bitter.
Ja.
Ne, äußerst bitter. Unser Laufspiel funktioniert überhaupt nicht. Und die Diskussion hatten wir jetzt schon länger und ich versuche mal ganz klar zu sagen, natürlich ist ein funktionierendes Laufspiel wichtig für das Passspiel, aber das Laufspiel gewinnt ja keine Spiele, sondern du gewinnst die Spiele über das Passspiel. Und das Laufspiel bringst du vor allen Dingen über das Scheme rein und nicht über die individuelle Qualität eines Running Backs. Das möchte ich jetzt nur mal so sagen. Ich weiß, dass Rico da gerne was anderes spricht und Tobi jetzt komplett im Dreieck springt, aber der ist ja heute nicht da, deswegen darf ich das sagen. Ja? aber unser Laufspiel ist so miserabel. Also ich meine, Kelly Belash hat im Schnitt ein Yard pro Carry.
Warte mal. Du hast am Anfang der Saison von einer No-Line gesprochen. Ja? Die No-Line war noch besser als das Rushing-Game.
Im Moment ja.
Da muss man halt auch leider so sagen. So bitter es klingt.
Und nichtsdestotrotz haben wir natürlich unsere Rushing-Touchdowns gehabt. Aber es ging erstmal los, da sind sie davon. Und dann kam ja der schöne 3-Yard-Rushing-Touchdown von Caleb Belage. Aber Rico, du weißt ganz genau, wer für mich bei diesem Touchdown die entscheidende Person war.
Ja gut, ich glaube, die ist für uns alle die entscheidende Person gewesen, weil sonst wäre Belage wieder einfach bis zur Line of Scrimmage gekommen und dann wäre da, weiß ich nicht, da hätte ein Eichhörnchen stehen können und das hätte den geblockt.
Rico, sag es, ich will's hören.
Chandler Cox hat den Block gesetzt, der den Touchdown ermöglicht.
Endlich. Und warum spielt der Kerl nicht öfters? Warum blockt er nicht öfters? Warum kriegt er nicht auch mal den Ball? Er hat nicht ein Carry bekommen. Ja, er hat nicht ein Carry bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Snaps er gespielt hat, aber viel waren es nicht. 5, 6 Snaps waren es. Warum wird er nicht mal im Passingspiel als Mismatch-Waffe eingebunden, so wie es zum Beispiel die 49ers machen? Da fehlt mir tatsächlich die Entwicklung in der Offense. Zumindest um ihn zu testen. Wenn das letztendlich nicht ist, kann man nächste Saison immer noch einen anderen Fullback holen. Aber wir haben, was war es, einen 7. Runden-Pick für ihn immerhin ausgegeben. meiner Meinung nach muss das passieren. Und da hat man mal gesehen, weswegen ich so einen Fullback so liebe.
Monsterblock. Ja, schauen wir mal. Also warten wir es einfach mal ab, die nächsten Spiele, was mit Chandler passiert. Weil ich meine, wir sind ja jetzt noch ein Running Back weniger und ich denke, Ballage wird seinen Arsch hoffentlich mal langsam auf der Bank absitzen dürfen und dafür Miles Gaskin und Patrick Laird noch ein paar Touches geben. Und dann kann Chandler Cox ja auch spielen. No problem.
Und dann würde ich gerne über das Passspiel reden mit dir. Ja. Also erstmal, jeder weiß, dass ich kein Ryan Fitzpatrick-Fan bin. 32 Pässe an den Mann gebracht von 45 Versuchen für 323 Yards. Liest sich nicht schlecht. Aber es ist immer noch diese Geschichte, ich feuer die Bälle einfach raus, scheißegal.
Ja, aber das kannst du halt auch machen, wenn du einen Receiver wie Devonta Parker hast.
Wäre halt die nächste Aktion. Devonta Parker, muss ich sagen, er macht sich immer mehr. Respekt, hatte ich nicht so erwartet.
Hatte keiner erwartet.
7 Receptions für 135 Yards. Er muss, glaube ich, im Schnitt jetzt noch 60 Yards machen, dann hätte er die 1000-Yard-Saison, ne?
66 oder 68 Yards im Schnitt jetzt. Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Devonta Parker, Hut ab. Auch Allen Hurns, den ich ja nun überhaupt nicht leiden kann. 4 Receptions für 53 Yards. Albert Wilson ist damit 3 Receptions für 26 Yards nicht besonders auffällig geworden. Nee. Leider Gottes, von ihm hatte ich mir ja mehr erwartet. Haben aber viele. Ein Special Teams Player, der neben einem 101 Yard Kickoff Return Touchdown außerdem noch 3 Receptions für 32 Yards hat, macht sich immer mehr bezahlt.
Ja. Kommt
immer mehr rein. Und ganz beeindruckend fürs Passspiel, Patrick Laird, 6 Receptions für 51 Yards.
Und er hat alle Bälle gefangen, die er gekriegt
hat. Da haben wir echt ein paar Waffen. Kay Belash hat 5 Receptions.
Ja? Für 8 Yards.
Ja? Mike Gesicki, hast du die Zahlen immer im Kopf oder vor Augen?
4 Receptions für 18.
Ich weiß noch, wie er wirklich diese Monster, er 70, 80, 100 Yards hatte. Ja? Und wir gesagt haben, oh, endlich kommt Mike Gesicki. Ich glaube, diesmal Mike Gesickis Realität liegt irgendwo dazwischen.
Nee, ich glaube, Mike Gesickis Realität hängt von den Receivern ab, die wir auf dem Spielfeld haben. Weil, ich meine, Allen Hurns, keine Frage, ist nicht unser Liebling. Ne? Sind wir ehrlich. Und er ist aber im Endeffekt ist er ein solider, sagen wir mal, solider.
Solide Nummer 3, Nummer 4.
Ja. Wenn wir jetzt halt mit Devonta Parker auf 2 und Preston Williams auf 1 oder keine Ahnung, vielleicht kommt Chris Greene auch auf die verrückte Idee, mit dem Steelers-Pick CeeDee Lamb oder so zu picken.
Wie auch immer.
Dann haben wir, und dann kommt Mike Gesicki zur Geltung, weil dann generiert Mike Gesicki in 100% der Fälle ein Mismatch. Weil er hatte es in einem der Spiele, da hat er gegen Linebacker, da war Cornerback an ihm dran und auch mal ein Safety. Und er hat gegen alle drei Positionen alle Bälle gefangen. So, und aber wenn er halt die Mismatches nicht kriegt, was momentan der Fall ist, weil wir nur Devonta Parker haben, wird's für ihn schwierig. Ja, aber Jakeem Grant, da kannst du halt einen kleinen kniffligen abstellen. Da brauchst du halt keinen mit Masse.
Ja, aber wie gesagt, Mike Gesicki, ich glaube, man sollte nicht von ihm immer diese 70 oder 100 Yard-Spiele erwarten.
Nein.
Niveau. Ich sag mal, realistisch wären wahrscheinlich so um die 30 bis 40 Yards.
Aber ich sag mal, er hat ja immer geliefert, wenn wir gewonnen. Also die beiden anderen hat er auch sehr gut
geliefert. Ja, es waren außergewöhnliche Spiele. Aber ich glaube, realistisch wären doch 30 bis 40 Yards. Oder siehst du anders?
Was ich Mike Gesicki zutraue, ist, dass er im Passing Game die Gefahr mitbringt, die ein Gronkowski bei den Patriots hatte.
Nochmal, was erwartest du an Yards von ihm pro Spiel?
Ja, aber das ist genau,
weil das Problem, das ich habe, ist, um seine Schwächen auszugleichen, muss er mehr fand. Denn, du weißt, worauf ich hinaus will, es gab die Szene natürlich. Von dem langen Catch von Devante Parker.
Also, ich glaube, er hat einfach keinen Gegner gesehen. Er hat kurz über die Schulter geschaut, hat den in seinem Rücken nicht gesehen und ist einfach nach vorne gelaufen.
Also, mit vielleicht mal ganz kurz, um es aufzuklären. Es gab den langen Catch von Devante Parker, der eigentlich hätte zu einem Touchdown führen können. Er hatte noch einen Gegner, den Mike Gesicki hätte wegblocken müssen. Ja, den hätte er wegblocken müssen. Und was macht er? Er versaut es ja auch noch. Er stolpert, er kriegt es nicht hin. Der Devante Parker wird ins Ausgetackelt. Es fehlen, ich glaube, 15 Yards oder sowas und ein Touchdown, die Mike Gesicki, dementsprechend Mike Gesickis Schwäche, uns gekostet hat. Selbst wenn er 50 Yards macht, kannst du die 50 Yards wieder abziehen, bist du bei 35 Yards. Und den Touchdown noch
abziehen. Das ist richtig. Dafür hat er aber bei dem Rushing Touchdown von Jakeem Grant sehr gut geblockt.
Ja, aber wenn du dir halt Mike Gesickis komplette Spielanlage anguckst, ist das, was er bei dem Kickoff Return gemacht hat, eine absolute Seltenheit. Das kommt vielleicht einmal vor.
Nee, ich meine nicht mal mit dem Kickoff Return. Ich meine den Rushing Touchdown.
Ach, bei dem Rushing Touchdown, okay.
Und da was hat er auch geblockt.
Und was bei, aber das, was er bei, was er bei Devante Parker gemacht hat, das kommt 5-6 Mal pro Spiel. Er kostet uns viele Yards. Er fängt zwar dann, wenn er gut ist, auch viele Yards, aber er kostet uns viele Yards. Und das sehe ich halt einfach als das große Problem an. Und da hatte ich, weil es diesmal auch prominent eingefangen wurde und sogar in den Highlights zu sehen war, habe ich da wirklich das absolute, absolute Beweis mal dafür, auch im Bild.
Ja gut, das wissen wir alle, dass es so ist. Bildliche
Podcast. Ja, aber ihr habt ja bisher immer gesagt, Leute, ihr habt mir immer gesagt, von wegen, solange der so viel fängt, ist es nicht, weil er halt eben auf der anderen Seite genauso Yards kostet.
Ja, also bei dem hast du recht, da sieht er nicht so günstig aus. Ja. Er war schon im Jubeln. Aber ja, das ist das, was du immer gesagt hast. Er hat aber auch geblockt, bei dem einen Play zumindest. Ist die Frage, was er jetzt in der Offseason, in der vor uns liegenden Offseason drauflegen kann.
Er hätte sich schon deutlicher verbessern müssen in der Zeit.
Ja, schauen wir mal.
Gibt's noch etwas, worüber du sprechen möchtest?
Ich würde vielleicht noch einfach mal Nick Needham hervorheben.
Bester Rookie-Cornerback mit mehr als 200 Snaps, ne?
Nicht nur bester Rookie-Cornerback, er ist auch diese Saison unser bester
Cornerback. Ja. Also, auch Respekt.
Und sein momentanes PFF-Rating ist, glaube ich, über 60.
Mhm. Wobei ich ja kein großer Fan von PFF bin.
Natürlich nicht. PFF-Rating mal erklären. Das PFF-Rating setzt sich aus nicht einsehbaren Bewertungen zusammen.
Individuelle Bewertungen, muss man dazu sagen.
PFF bewertet jeden Spielzug und jeden Spieler in diesem Spielzug und gibt demnach eine Note und nachher gibt es dann eine Durchschnittsnote. Und Needham hat, also ab 90 ist halt Elite und Needham hatte letzte Woche Elite und diese Woche hat er wieder 83. Und insgesamt ist halt bei über 80 und über 80 ist schon verdammt guter Wert.
Ja. Trotz allem, also unsere Pass-Defense scheint auch ohne Xavier Howard gut zu funktionieren. Aber unsere Run-Defense nicht, ne?
Ja, es ist immer wieder, mal haben wir den Run und bricht wieder alles auseinander.
Ja.
Ist halt so, wie es ist. Also diese Saison, weil man merkt halt wirklich, dass Macmillan fehlt.
Ja.
Macmillan, ja.
Okay.
Das merkt man schon.
Aber wir hatten ja gehofft, dass schon Wilkins da einiges besser machen wird. 3 Tackles, 1 Assist. So wirklich der Runstopper ist er noch nicht, ne?
Na gut, er hat halt von allen Rookie-D-Linern zum Beispiel die Tackle.
Okay.
Soweit ich weiß. Also vor dem Spiel auf jeden Fall. Und gut, das ist halt immer noch ein Rookie und es ist ein Defensive Tackle.
Aber zum Beispiel Ed Oliver, nee, nicht Ed Oliver, Quatsch, Dexter Lawrence, Pillendary.
Ja.
Bei den Giants spielt wesentlich besser. Ist Pass Rush eine Option und ist gegen den Run eine absolute
Band. Ja, aber die Frage ist auch, wer spielt sonst in der D-Line der Giants?
Okay. Willst du damit sagen, von wegen, es gibt niemand anderen? Und deswegen hat er so ein gutes Netz?
Nein, ich will sagen, dass das ganz schön auffängt.
Okay.
Weil, wenn ich mich recht entsinne, ist die D-Line der Giants nicht so schlecht gewesen,
oder? Schwach, richtig schwach. Nachdem sie auch Oliver Vernon abgegeben haben, ist die D-Line, sagt man, der Giants eigentlich mit einer der schwächsten oder der schwächste Mannschaftsteil.
Verrückt. Dann verwechsel ich die wieder.
Sie haben ja Vernon zu den Browns abgegeben.
Ach, stimmt.
Und ja, OBJ okay. Und haben dafür die O-Line wiederum verstärkt.
Stimmt. Das war other way around. Ich, mein Fehler, ja. Doch, also da gibt's halt keinen anderen und deswegen sieht er so gut aus.
Also ich hätte auch zwei Spieler des Spiels gehabt. Der eine ist, glaube ich, ganz offensichtlich.
Ja, Devante Parker.
Gut, ich hätte jetzt Shaquille genommen. Einfach. Ja. Aber Devante Parker wäre auch was gewesen. Und diese Saison generell Matt Hawk.
Ja, wie letzte Saison auch schon.
Nagel die Dinger hinten ran. Ne? Ja. Average von 43,7 Yards pro Punt ist ordentlich. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel es netto ist, aber netto ist es, glaube ich, nämlich auch nicht viel schlechter. Also viel wird nicht returned.
Nö. Da unsere Special Teams sind nicht schlecht. Und das, obwohl wir unseren Special Teams Coach abgegeben. Und wir haben nämlich noch einen Onside Kick
Fällt mir gerade so
en passant ein.
Das war eine sehr, sehr gute Aktion.
Ja.
Das war ein Überraschungs-Onside-Kick, hervorragend ausgeführt von Jason Sanders, der ihn ja auch recovered hat. Nein, es war kein Signal dafür, dass wir tanken. Und das ist aber genau diese Art von kreativen Play-Calling, die Analytics immer empfiehlt und wo ich auch sage von wegen, ja, damit kann ich leben. Damit kann ich auch leben, selbst wenn das in die Hose gegangen wäre, weil den Versuch war das wert, wenn du es nicht jedes Mal machst. Das ist für mich tatsächlich coachen, um zu gewinnen und nicht coachen, um nicht zu verlieren.
Ja.
Ja, das und heißt, das fand ich gut und da ziehe ich auch vor Flores den Hut. Da sag ich
du hast Flores jetzt in dein Herz geschlossen und.
Nein, das immer noch nicht, aber, aber da sage ich, er hat es richtig gemacht.
Ja, hat er.
Ganz klar. Ja, hat er. Und das muss man auch anerkennen.
Und was ich noch sage, also ich möchte sagen, wir haben ja so ein kleines Revival der Wildcat Formation.
Ja. Kommt immer wieder mal, nur leider mit bescheidenem Erfolg. Was aber tatsächlich.
Das war ein Touchdown, den wir da rausgeholt haben.
Ja.
Wir haben die zweimal hintereinander gespielt und haben gleich.
Derek snappt, ja, der direkte Snap zu Kane Belash.
Ja.
Ja, aber wir dürfen nicht überreizen damit.
Natürlich nicht, aber naja, gut. So. Möchtest du noch was zu dem Bild sagen? Also zu dem Spiel?
Allen wirkt auf mich immer noch sehr inkonstant. Die Bills werden es wahrscheinlich in die Playoffs schaffen, aber die Bills sind nicht so weit im Voraus, würde ich sagen, dass wir sie nicht innerhalb bald in Bezug auf unseren Rebuild auch irgendwann eingeholt haben werden können, wenn der Rebuild denn auch klappt.
Richtig. Das sehe ich ganz genauso. Aber lassen wir uns überraschen. Und genauso überraschen lassen wir uns ein Spiel gegen die Cleveland Browns, die nicht umsonst einen Helm in die Hand haben, hat man jetzt anscheinend das Gefühl, oder?
Ja, aber sie haben jetzt natürlich einen ihrer besten Spieler verloren.
Ja.
Dank des Helms. aber sie haben immer noch genug Helme auf dem Feld.
Ich befürchte es, ja.
Also Baker Mayfield scheint scheint neuen Mut gefasst zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir tatsächlich, als ich mir den Schedule angeguckt habe, mir für mein Fantasy-Team Baker Mayfield gesichert. Ob ich ihn jetzt schon gegen die Dolphins aufstelle, weiß ich nicht.
Ach, weißt du, wen ich mir gesichert habe?
Jetzt kommt's, Myles Garrett?
Nee, Devante Parker.
Ach so.
Weil unser Schedule auch nicht viel schlechter wird.
Okay.
Oder viel besser, sage ich mal.
Ja, aber wir haben Ryan Fitzpatrick, von daher.
Deswegen. Oh, ja. Wenn Mike Gesicki dann noch mal richtig blockt, dann kann ich auch richtig...
Gut. So. Also, Baker Mayfield habe ich mir geholt. Der hat ja diese Saison bisher noch nicht so gut gespielt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da Diskussion zum Teil nicht. Letzte Saison wurde er auf ein Schild gehoben und hat gesagt, oh, der beste Quarterback und es wird irgendwann nur noch darum gehen, Mahomes oder Mayfield. Und jetzt heißt es schon, oh, haben die Browns wieder mal einen Fehler gemacht, als sie ihren Quarterback gebracht haben.
Leute. Die Leute rasten aus. Das ist.
Was soll das? Weiß also, Mayfield hat einen Rückschritt gemacht. Ja.
Ich würde nicht mal mehr sagen, dass er einen Rückschritt gemacht hat. Er ist, weil ich glaube, die Leute haben erwartet, dass er jetzt die nächsten drei Schritte auf einmal nimmt.
Naja, ich finde, er hat schon einen Rückschritt gemacht. Also, was du. Er versucht viel zu erzwingen. Er hat sein Gefühl für den Pass-Rush verloren. Er ist entscheidungslangsam. Er geht langsamer durch seine. Es scheint so, als ob er die er hat die Unbekümmertheit verloren.
Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
Und da muss er wieder hinkommen. Vom Skillset ist der eindeutige Quarterback, der vorne mit dazugehört.
Ja.
Keine Frage. Ja. Und der wird sich da auch wieder stabilisieren. Ich hoffe natürlich jetzt nicht am Wochenende. Ja. Aber was ich viel entscheidender finde, ist, er hat ja super Waffen. Kann man nicht anders sagen.
Ja, die Waffen sind schon ein gewisser Luxus.
Nick Chubb, dann Odell Beckham, Jarvis Landry. Sie haben ja jetzt auch Antonio Callaway, auch ein ehemaliger First-Round-Pick, gewaved.
Jakeem Grant haben sie, glaube ich, auch noch.
Jakeem Grant haben wir.
Ach, Kareem Hunt.
Kareem Hunt, der darf jetzt wieder spielen? Oder so. Seit letzter Woche?
Ob du gesehen hast, wie die den eingesetzt haben?
Nee, das habe ich jetzt tatsächlich nicht mitbekommen.
Den haben also die
doch, als doch, 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 doch,
als stimmt, alles. Das war der Taysom Hill von den Browns auf einmal.
Wie heißt nochmal der Tight End von denen?
Von den Browns.
Ja, genau, ist nämlich auch kein schlechter. So, Name ist mir gerade entfallen. Egal, ihr wisst, wen ich meine.
Ach, wie heißt er denn?
Ja, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben die geballte und ich möchte da wieder meine These nutzen für die
Schwachstelle. David Njoku.
Njoku, genau. Sie haben aber eine große Schwachstelle in der Offense.
Es bleibt ja nur noch, ich wollte gerade sagen, es bleibt ja nur noch die
Offense. Sie haben unter anderem ihren besten O-Liner haben sie an die Giants abgegeben im Tausch gegen Beckham.
Mhm.
Und das spüren sie. Mayfield steht unter Druck, wobei man sagen muss, dass er angeblich der schlechteste Quarterback ist, wenn er nicht unter Druck steht. Statistisch gesehen. Halte ich nicht viel von, aber man sieht von wegen, es wird deutlich schwieriger für Mayfield. Der Druck kommt deutlich häufiger durch und er wird, glaube ich, auch jetzt dementsprechend nervöser, weil er immer damit rechnet, dass er durchkommt. Er hat auch vielleicht auch das Vertrauen in seine O-Line verloren und das zeigt für mich halt wieder die Bedeutung. Ganz einfach. Das heißt, wenn man sie irgendwo packen muss, ist es da. Aber ich glaube, Taco Charlton spielt ja auch nicht.
Weiß ich gerade gar nicht, wie es um seine Gesundheit steht.
Ich glaube, er ist Day-to-Day, irgendwie sowas.
Ja, schauen wir mal. Ne? Aber wir haben ja Charles Harris.
Der Witz wird alt.
Nein.
Nicht lustig. Ja. Nicht lustig. Ach,
jetzt sei doch nicht so. Ja, aber ich glaube, es wird spannend. Ja. Ich glaube, es werden viele Punkte fallen.
Ja, in der Defense zum Beispiel verstehe ich das nicht.
Was verstehst du nicht?
Ich verstehe das System von den Browns vom in der Defense nicht. Also da muss man ja sagen, gut, sie haben jetzt mit Miles Garrett haben sie jemanden verloren, der mit Sicherheit mit zu den besten D-Linern hört, ehemaliger First Overall.
Ja.
Also wirklich, ich weiß noch, erster Snap, direkt Sack.
Ja.
Muss man ganz klar sagen. Dann haben sie ja, wir werden dann ja treffen auf Oliver Vernon.
Ja.
Ne, unseren ehemaligen Defensive End, der ja von den Giants dazu gewechselt ist. Vorsicht. Aber sie haben ja zwei First-Round-Cornerbacks da hinten stehen.
Oh ja.
Mit Denzel Ward und Greedy Williams.
Oh ja.
Und beides Man-Coverage-Corner. Gute Press-Coverage-Corner, gute Man-Corner. Vielleicht kurz zur Erklärung. Man-Coverage heißt halt von wegen, nicht beim Mann bleiben, ihren Mann 1:1 decken, was dir viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, wenn du dann halt eben Man-Coverage spielst. Einfach aus dem Grund, weil du viel mehr, du brauchst vielleicht nur ein Safety zur Absicherung und kannst dann viel mehr mit Blitzen und mit Zonendeckung in der Mitte spielen, um das Ganze zu machen. Und man sollte es halt schematisch in der heutigen NFL sollte man eigentlich hingehen und wenn man die Möglichkeit hat, immer bevorzugt Man-Coverage spielen. Und man hat zwei hervorragende Man-Cornerback. Und man spielt in der Hauptsache Zone-Coverage.
Ja, das ist ja auch fast wichtig.
Ich verstehe es schematisch ehrlich gesagt nicht. Also diejenigen, die jetzt sagen, von wegen, sie würden da gerne mehr zu erfahren oder sollten das mal hier drunter schreiben, dann gucken wir, dass wir da vielleicht irgendwann mal was zu hinbekommen.
Ja.
Aber das ist echt dumm.
Ja, aber die Sache, vielleicht ändert sich das ja dadurch, dass den Browns Ngjobi und Myles Garrett fehlen. Weil das sind die beiden, die 15 von 30 Sex haben. Also vielleicht ändern sie da ein bisschen was, weil der Druck wird nicht so stark sein jetzt von der D-Line.
Also meinst du von wegen, dass wir eine Chance haben dagegen?
Ja, weil vielleicht sieht unsere O-Line gut aus.
Also ich habe tatsächlich bei Denzel Ward und Greedy Williams, wenn die vernünftig eingesetzt werden, die Sorge, dass wir dann so einen typischen Fitzpatrick sehen.
Vielleicht legt einfach Mike Gesicki dann auch 3 Touchdowns auf dem Board.
Ja, und scheiß Harris 5-6, ich weiß.
Okay, wenn das passiert, gebe ich dir ein Bier aus.
Ja, danke, das zahle ich mir noch selber. Weil wenn ich darauf warte, dann verdurste ich.
Das könnte passieren. Oh. Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir die Chance haben. Ja, schauen wir einfach mal. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir nicht so schlecht abschneiden.
Was wären denn die Keys to Win?
Was glaubst du? Die Keys to Win wären für mich, dass wir Baker Mayfield Geister sehen lassen. Also, dadurch, dass unser Backfield so ein bisschen wieder erstarkt im Vergleich zum Anfang der Saison, denke ich, ist das definitiv ein Key to Win, dass OBJ und Jarvis Landry einfach nicht dazu kommen, wo sie sonst zu kommen. Und dass Vince Beagle einfach nochmal richtig Druck auf Quarterback, auf Baker Mayfield macht. Das wird in der Defense, denke ich, das sind so die Keys to Win. Weil, also, wir können immer noch sagen, oh ja, wir können jetzt jede Woche uns hinstellen. Oh ja, also wir müssen unser Laufspiel verbessern.
Ja, klar.
Oder unsere Rushing-Defense verbessern. Wir müssen auf beiden Seiten mitlaufen, haben wir es einfach nicht. Aber das ist für mich, wo ich sage, wenn wir das Passing-Game so limitieren, dass sie aufs Rushing-Game angewiesen sind und die Leute dann so gepusht werden, ich meine, so kenne ich es immer, nicht beim Football direkt, aber beim Fußball, weißt du, wenn die Verteidigung 3-4 richtig starke Angriffe verteidigt hat, dass der Sturm oder halt das Mittelfeld dann auch sagt, boah, geil, die Jungs haben richtig Bock und dass dadurch Teile der Unit einfach auch besser werden.
So. Also ich gebe dir vollkommen recht, die Schwachstelle in der Offense O-Line und da muss man halt eben ansetzen, komme was wolle. Und da wir nicht die individuelle Qualität von Passrusher haben, muss das über Blitze gehen. Ja. Und das erfordert zum Beispiel, dass Nick Dietem weiterhin seine Serie hält und auch Jamal Wills dementsprechend weiterspielt. Und in der Offense sehe ich halt so, da haben die Browns haben auch eine ganz klare Schwäche in der Defense und das sind die Linebackers, das Linebacker. Und du musst hier
Mike Coverage.
Richtig. Und da musst du die in Coverage attackieren. Und da glaube ich, setze ich tatsächlich viel mehr auf Albert Wilson und Jakeem Grant. Als Slot Receiver aus dem Slot raus. Klar, auch Mike Gesicki, wenn er da dementsprechend richtig, der muss da auch eine Rolle spielen. Er muss ja dementsprechend vernünftig die Wege frei blocken, damit die Leute das auch fangen können. Aber da müssen wir eigentlich attackieren.
Richtig. Sehe ich ähnlich. Doch. Weil ich glaube, es wird für Devante Parker schwierig, glaube ich.
Also du hast absolut recht, das wird für Devante Parker schwierig. Allein schon aus dem Grund, weil sowohl Greedy Williams als auch Denzel Ward körperlich wie gemacht sind für ein Spiel gegen Devante Parker. Sie sind schnell, sie sind groß. Er wird da nicht so einfach Contested Catches gewinnen. Wird da schwierig.
Sehe ich genauso. Lass uns überraschen. lassen wir uns einfach überraschen. Ich glaube, dass wir gewinnen werden. Ich weiß noch nicht, wie hoch, aber...
Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich wieder auf die Bills setze, auf einen hohen Sieg für die Bills, weil die beiden Male habe ich auch auf einen hohen Sieg für den Gegner gesetzt und das hat funktioniert und wir haben gewonnen.
Ja, das hat
leider gegen die Bills leider nicht so gut geklappt. Rein von der individuellen Qualität her sehe ich zwar kaum Chancen bei uns, aber ich sehe halt schematische Chancen. Und tatsächlich ist Brian Flores muss da zeigen, dass er tatsächlich schematisch in der Lage ist, da wirklich viel rauszuholen. Das ist so eins der Spiele, wo ich glaube, wo ich ihn danach wirklich auch und seinen Staff auch wirklich beurteilen werde mit danach. Wo ich sagen würde, ist da was besser.
Ich rufe nochmal in Miami an.
Ja, weil schematisch wir können, es heißt nicht, dass wir gewinnen müssen, aber wenn ich sehe von wegen, dass er schematisch Antworten hat, weil die gibt es bei den Browns, um unsere individuelle, unsere individuellen Schwächen zu kaschieren, da bin ich schon zufrieden. Ich sehe, dass wir eine Chance haben und ich glaube, dass das Spiel zwar für die Browns ausgeht, aber deutlich enger, also vielleicht mit, ich sag jetzt mal, 2 Field Goals Vorsprung oder sowas, deutlich enger, als es sonst wäre. Und dass wir bis zum Schluss mit dabei sein werden.
Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, dass wir gewinnen, aber...
Hätte ich nichts gegen.
So nämlich. Wir gewinnen einfach und dann picken wir nämlich... Ja, ich wollte gerade sagen, dann brauchen wir uns auch über Tour keine Gedanken mehr. Wundervoll. Haben wir das Spiel gegen die Browns auch so weit abgehakt? Oder möchtest du noch was zum Spiel sagen?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt...
Gut, dann gibt's, glaube ich, noch eine kleine Sache, die du loswerden möchtest.
Ja, über die ich generell reden wollte. Und zwar, einige werden es mitbekommen haben. Ich möchte gerne eine kleine Geschichte. Und zwar haben wir ja in letzter Zeit immer wieder Gäste gehabt aus anderen Franchises. Ursprünglich hat sich heute auch die Cleveland Browns angekündigt, die allerdings nach der Aktion von Donnerstag wieder abgesagt haben. Und immer wenn wir die gefragt haben, hey, wie ist das zustande gekommen, wie seid ihr Fans geworden und so weiter, dann erzählen die immer von wegen, ja, und dann haben wir irgendwann so ein deutschlandweites Treffen gemacht. Und dann haben wir tatsächlich zu dritt hier gechattet und dann haben wir gesagt, so von wegen, kann doch nicht sein, dass alle das hinkriegen. Und wir haben vor 2 Jahren mal ein NRW-Treff gemacht. Es gab jetzt beim German Bowl mal ein Treffen von 3-4 Leuten. Es gab mal ein Treffen von irgendwie 5-6 Leuten in Berlin, so nach dem Motto.
Es gab ein Treffen in London.
Ja, richtig, bei dem NFL-Spiel. Aber so, dass so sich Miami Dolphins getroffen haben, und wir sind über 1000 in der Miami Dolphins-Gruppe, das gab es nicht. Und ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir ein Treffen mit 1000 hinkriegen.
Was?
Aber da haben wir dann gesagt von wegen, hey, müssten wir doch eigentlich organisiert kriegen oder müsste doch eigentlich sein. Da habe ich gesagt von wegen, okay, es muss ja irgendwo sein, wo einer von uns sitzt, damit wir das auch irgendwie organisieren können. Und damit fällt Rico als Urmünchner schon mal aus.
Als Urmünchner?
Alter. So, ja, du bist doch schon seit einem fast einem Dreivierteljahr oder sowas Münchner.
Ja, du, total. Ja. Ich bin ein krasser Typ.
Ja. So, damit blieben dann ja nur irgendwie in Nordrhein-Westfalen oder ich. Und tatsächlich, wenn man so insgesamt guckt, ist dann tatsächlich Paderborn noch etwas mittiger als Mönchengladbach. Und deswegen hab ich dann gesagt, Tobi, das muss dann aber in Paderborn. Tobi hat dann gesagt, ja, okay, ich mache mal einen Post fertig. So hat dann gedacht, von wegen so die üblichen Verdächtigen, die viel posten, die werden sich dann wohl melden. Und irgendwann haben wir unsere 10, 15 Leute dafür zusammen.
Da hat irgendwie
nach drei oder 4 Minuten kam Tobis Antwort, oh scheiße, was treten. Es haben sich eine Menge Leute gemeldet. Und das finde ich gut. Das finde ich super. Und das findet, soweit ich weiß, auch Tobi super. Und als Mitorganisator findet das auch Rico super, wenn ich das richtig will.
Ja, ich finde das voll geil. Das ist richtig geil.
Wir haben als Termin jetzt grob angepeilt die Sommerferien NRW nächsten Jahres. Einen genauen Termin wissen wir noch nicht, werden wir aber noch bekannt geben. Und haben dann gesagt, naja, wir könnten jetzt natürlich einfach hingehen und könnten sagen, wir treffen uns, ihr sucht euch alle ein Hotel, wir treffen uns in irgendeiner Kneipe, saufen uns die Jucke voll und sagen tschö.
Ach, das machen wir nicht.
Nein, wir haben gesagt, wir wollten nicht ein bisschen was anderes machen.
Ich glaube, ich habe Würste im Auto, ich kann nicht.
Also auch wirklich, klar wird das auch dazu kommen. Es gibt jetzt schon die verschiedensten Ideen. Ich will gar nicht so weit vorgreifen. Vielleicht ist auch der eine oder andere enttäuscht.
Was ich sagen möchte, ist, es gibt Kinderschminken mit Micho.
Nee, das wohl nicht. Aber wie war das? Sabine, unsere Gruppenmami, Rico und Mario Pole machen zusammen einen noch Cheerleader. Nein. Ihr könnt alles bei Facebook dann in dem entsprechenden Post nachlesen.
Ja.
Was ich sagen wollte, also wir haben ein Rahmenprogramm, wir haben Ideen, wir werden uns auch noch genauer dann zusammensetzen. Aber das, was uns da vorschwellt, wird vielleicht so sein, dass wir vielleicht sogar einen kleinen Beitrag, ich rede wirklich von einem kleinen Beitrag, ich hoffe, dass der höchstens 10 Euro oder sowas beträgt, aber genau kann ich es natürlich noch nicht sagen, ich will nicht zu viel versprechen, vielleicht sogar Geld für einsammeln müssen, je nachdem, was wir vorhaben. Darüber werden wir dann aber noch abstimmen. Es kostet halt ein bisschen was, Joe Schad einfliegen zu lassen.
Richtig, das ist wirklich...
Da wollte sich Tobi ja drum kümmern, der ja über Twitter Kontakt zu ihm hat. Oh, Tobi, du weißt Bescheid. Ja. Soweit erstmal zum ersten Stand der Planung. Es war eine kurze Idee. Wir haben es gesagt, wir sind davon erstmal überrollt worden. Gebt uns noch ein bisschen Zeit. Aber ihr seid allein geladen. Freut euch. Ich find's super. Ich weiß ja noch nicht, ob ich in London dabei sein kann. Bei mir ist das ja tatsächlich abhängig von anderen Dingen. Aber dann freue ich mich darauf umso mehr und ich werde da sein, definitiv.
Ich habe ja keine Wahl. Ich will auch da sein.
Rico, Sabine und Mario.
Ja.
Der Autobahn aus.
Ja.
Mit Pompons und dem Cheerleader-Kostüm.
Genau. Ja.
Jeden, der mit einer Dolphin, Miami Dolphins Germany-Flagge dort.
Du wolltest, dass die Leute kommen und jetzt erzählst du so.
Was ich vor allen Dingen ganz schön finde, ist, Rico, dann lernen wir uns mal wirklich kennen. Also ich meine so face-to-face.
Oh nein. Oh, scheiße.
Also ich habe dich ja schon mal in einem YouTube-Video gesehen und auf einem gesehen, aber du kennst mich, glaube ich, gar nicht.
Nee, ich kenne dich nicht. Ich werde auch einfach mit Augenbinden.
Du wirst mich kennenlernen.
Ich werd einfach mit Augenbinden loslaufen und wenn ich dann einfach scheiße, die Stimme kennst du doch.
So, nachdem Rico sich jetzt überlegt hat, was er von diesem ganzen dummen Gesabbel rausschneidet,
bin ich
jetzt auch fertig.
Ich werde Stunden damit verbringen. Auch die ganzen Tonaussetzer. Ich glaube, es war nicht wenig diese Folge. Dafür erstmal Entschuldigung. Es lässt sich momentan leider nicht verhindern. Es liegt, ich glaube, nicht mal mehr unbedingt an der Leitung, sondern auch an meinem Computer. Wird sich hoffentlich im neuen Jahr, ihr müsst da noch ein bisschen aushalten, beziehungsweise ich bin jetzt 3 Wochen in den USA, da bin ich sowieso nur mit Handy unterwegs, also da wird unser Micho
da wieder... Achso, ich darf wieder moderieren.
Ja, da darfst du wieder, also ich kann auch moderieren, aber
nee, es wird Zeit, dass Tobi das mal lernt.
Richtig, ja, nicht so laut sagen, sonst kommt er nicht mehr. ich bin ja die nächsten 3 Wochen jetzt in den USA. Wenn ihr das hört, sitze ich im Flieger. Tatsächlich sitze ich im Flieger. Und werde Fotos machen, werd beim Spiel gegen die Eagles vermutlich sein. Ich muss mir noch eine Karte. Aber ja, es
du liegt. Du musst dir noch eine Karte.
Karte kaufen. Es liegt an meinem Computer. Das ist halt einfach eine alte Rostschraube. Und nächstes Jahr. Versprochen wird vieles besser. Und damit möchte ich die Folge jetzt auch
und beenden, vieles anders, genau.
Weil dann hat auch mein Computer genug getankt, genauso wie die Dolphins, und dann wird alles gut.
Gut. Dann sage ich mal guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
Genau. Oder auch ciao, ciao.